Der RT Deutsch Podcast Spezial.
St. Petersburg, die nördliche russische Metropole, ist für ihre zahlreichen Kulturschätze bekannt. Doch nicht nur Architekturdenkmäler prägen die Großstadt. Einer der eindrucksvollsten Orte ist der Piskaryovskoje-Friedhof. Hier sind über 500.000 Menschen begraben. Damit ist die Ruhestätte das weltweit größte Gemeinschaftsgrab. Hier ruht rund die Hälfte der insgesamt 1 Million Opfer der Hungerblockade Leningrads durch Hitlertruppen und deren Verbündete. Dieses Verbrechen ist einer der eindrücklichsten Belege für den Genozid an der sowjetischen Bevölkerung, dem 27 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Am 27. Januar 1944 durchbrachen die sowjetischen Truppen endgültig den Blockadering. Ein schicksalhaftes Datum, an dem sie ein Jahr später auch das Todeslager Auschwitz befreiten. In Deutschland wird an diesem historischen Tag bislang der Holocaust-Opfer gedacht, aber nicht der Toten von Leningrad. Als Zeichen der Anerkennung stellte die Bundesregierung 12 Millionen Euro für die Überlebenden der Blockade bereit. Das Gedenken an NS-Verbrechen bleibt aber nach wie vor fast gänzlich auf den Holocaust fokussiert. In der Nähe des Berliner Holocaust-Mahnmals haben wir die Menschen gefragt, was sie über die Blockade Leningrads wissen.
Die Leningrader Blockade? Nee.
Nein. Nein, kennen wir nicht.
Nee.
Im Zweiten Weltkrieg?
Nee.
Nee, nie gehört.
Die Blockade Leningrad?
Ja, doch. Im Zweiten Weltkrieg? Ja, ich habe nur einen Roman darüber gelesen. Naja, hat ja im Krieg gespielt und der Krieg an sich ist ja eigentlich schon ein Verbrechen. Genau, und deshalb ist es schwer, also es war, glaube ich, ein sehr komplexer Prozess und dass da so viele Menschen gestorben sind, natürlich schon, aber im Krieg sterben auch viele Menschen.
Doch die Einkesselung Leningrads war keine gewöhnliche Offensive und folgte nicht nur einer militärischen Logik. Der Hungerplan war von Anfang an zentraler Bestandteil der deutschen Militärplanung im Rahmen des Unternehmens Barbarossa gegen die Sowjetunion. Als Angehörige einer minderwertigen Rasse sollte die überschüssige Bevölkerung in den besetzten Gebieten verhungern oder sonst irgendwie sterben, um Platz zu machen für deutsche Siedler. Reichsmarschall Hermann Göring prophezeite kurz vor dem Krieg: Dieser Krieg wird die größte Hungerkatastrophe seit dem 30-jährigen Krieg zeigen. Generalquartiermeister Eduard Wagner sagte über die Einwohner der Stadt: Zunächst muss man sie in Petersburg schmoren lassen. Was sollten wir mit einer 3,2 Millionen Stadt, die sich nur auf unser Verpflegungsportemonnaie legt? Sentimentalitäten gibt's dabei nicht. Wilhelm Ziegelmeier, Verpflegungsexperte des Oberkommandos der Wehrmacht, schrieb am 10. September 1941 in sein Tagebuch: Die Stadt muss durch eine wissenschaftlich begründete Methode vernichtet werden. In diesem Moment wurde bereits der Ring um Leningrad geschlossen. Die Lebensmittellager der Stadt wurden durch die deutsche Luftwaffe aus der Luft mit Brandbomben vernichtet und die Blockade begann.
Nachdem wir unsere Vorräte aufgebraucht hatten, begannen wir Brennnesseln zu essen. Übrigens ist die Suppe daraus sehr lecker. Aber wir konnten sie essen, solange man Brennnesseln noch sammeln konnte. Danach wurden alle Tauben aufgegessen. Danach alle Tiere, die es in der Stadt gab. Und danach begann man, die Tagesrationen zu kürzen, die man auf Karten ausgab. Das Minimum sank ständig, bis es 250 Gramm für die Erwerbstätigen und 125 Gramm für die Unterhaltsberechtigten, also Frauen, Kinder und Senioren, betrug. Wobei die Produkte mit jedem Tag immer schlechter wurden.
Die Ration für Nichtarbeitende reichte also kaum zum Überleben. An manchen Tagen des ersten Winters starben bis zu 10.000 Menschen an einem Tag.
Unsere Familie hat dies überlebt, weil mein Onkel bei der Feuerwehr und die Tante bei der Luftabwehr waren. Sie haben deshalb etwas mehr zu essen bekommen. Sie haben es mit uns geteilt. Deswegen ist es uns gelungen, auf dieser Welt zu bleiben. Das war nur ein Tropfen natürlich, aber dieser Tropfen hat ausgereicht, um bis zum sehr harten Winter des Jahres 1942 zu überleben. In diesem Winter sind wir über den Ladogasee auf das andere Ufer im Hinterland evakuiert worden.
Auch die extreme Kälte von minus 30, 40 Grad setzte den Bewohnern der Stadt samt der zusammengebrochenen Infrastruktur enorm zu.
Sehr schnell gab es in der Stadt kein Brennholz mehr und man konnte nicht mehr heizen. Die Zentralheizung, Strom- und Wasserversorgung sind zum Erliegen gekommen. Das ganze Grauen kann man auf Chronikbildern sehen. Die verwahrlosten Verkehrsmittel, die toten Menschen, die ganze Stadt voller Leichen.
Man ging eigentlich sehr selten aus dem Haus. Wasser zu holen war ein wichtiger Grund. Die Wasserleitungen lagen still, die Bahnen fuhren nicht und man ging zu Fuß zu den zahlreichen Flüssen und Kanälen der Stadt, von Tanka, Moika, Niva.
Jede Familie entwickelte ihre eigene Überlebensstrategie. Die Einwohner tauschten alles Wertvolle für ein wenig Essbares, wozu mittlerweile sogar Zellulose und Tischlerleim gehörten.
Mein Vater hat bei den deutschen Gemüsegärtnern vor ihrer Deportation die teure Taschenuhr des Großvaters mit der dicken silbernen Kette und mehreren Deckeln gegen einen kleineren Sack Kartoffeln getauscht. Dieser Kartoffelsack und mehrere Teetassen mit Grütze haben uns gerettet. Die Reste dieser Kartoffeln haben wir im Januar aufgegessen. Im Januar gab es 3 Tage, als die Brotfabriken stillstehen mussten. Damals haben sich sehr viele Menschen aus dem Leben verabschiedet, weil sie dann selbst ihre ohnehin klägliche 125 Gramm Brot nicht bekommen haben. Und wir hatten je eine Kartoffel am Tag. Ich und Mutter aßen sie gekocht und der Vater roh. Er hatte Skorbut und seine Zähne schmerzten und bluteten.
Der Schwarzmarkt entstand. Neben der Solidarität und Aufopferung gab es auch Fälle von Kannibalismus. Viele wurden aber auch einfach Opfer von Betrügern.
Einmal ging meine Mutter zum Markt, um ihren guten Pelzmantel gegen Nahrungsmittel zu tauschen. Denn wir hatten alle Hunger. Und sie kaufte 2 Dosen Büchsenfleisch bei einem Handwerker, einem 14-jährigen Jungen. Für die 2 Dosen gab sie ihren guten Pelzmantel. Als sie nach Hause kam, versammelten wir uns, Mutter, Schwester und ich, um den Tisch und öffneten die Büchsen. Drinnen lagen aber Lappen, nasse Lappen. Das betrübte uns sehr.
Als der Krieg begann, waren unsere heutigen Gesprächspartner noch Kinder. Jetzt leben sie in Berlin und geben an Gedenktagen ihre Erfahrung an die Kinder der russischen Gemeinde weiter. Ihre Erzählungen machen eines deutlich. Ihr Überleben war ein Wunder.
Im Februar 1942, genauer gesagt am 16. Februar, starb meine Mama an meinem Kinderbett. Und ich war in dem Moment 2 Jahre und 4 Monate alt. Wie man mir erzählt hat, habe ich vor Hunger geweint und bat Mama um Brot. Und sie starb genau in diesem Moment. Die Nachbarin ruft nach dem Hausarzt, der mich in einem Kinderheim anmeldet. Die ganze Blockade habe ich dort verbracht.
Die Unterbringung in einer städtischen Einrichtung sicherte diesem Blockadeopfer das Überleben. Ein anderes Opfer des Horrors erzählte uns, dass es in Kindergärten etwas mehr als nur Brot aus Spänen und Zellulose gab. Mehr als 1 Million Menschen haben die eingekesselte Stadt über die beschwerliche Straße des Lebens verlassen. Das war der Weg über den zugefrorenen Ladogasee, über den auch immer mal wieder Lebensmittel in die Stadt gelangten.
Mein Großvater war schon sehr krank und schwach. Ich war vor Hunger und Erschöpfung auch fast schon im Jenseits. Trotzdem haben wir es bis zum Stadtrand geschafft. Und dort, am Ufer des Ladogasees, wurden wir auf LKWs geladen. Vor uns brachen die Autos in das Eis ein. Wir wurden aus den Flugzeugen beschossen und bombardiert. Und sie hatten es sich zur Mode gemacht, bei einem ganz tiefen Rasierflug die Menschen auf den offenen Ladeflächen mit Maschinengewehren zu beschießen. Dabei haben sie gelacht. Es war an ihren Gesichtern gut zu erkennen, wie sie zu Tieren wurden. Es machte ihnen Spaß, die Alten, die Kinder und Frauen, die ganzen kranken Menschen, die halben Leichen zu erschießen. Solche Bilder stehen mir immer noch vor Augen.
Während wärmerer Tage war die Rettung auf kleinen Schiffen möglich.
Im August 1942 wurden wir evakuiert. Wir hätten für den zweiten Winter keine Kraft mehr gehabt, keine Vorräte, keine Sachen, die man verkaufen konnte. Deswegen haben wir uns nach einer Einladung von Mutters Schwester über die Straße des Lebens auf dem Boot über den Ladoger See evakuiert. Das Boot, das vor uns war, wurde versenkt. Uns aber gelang es, hinüberzufahren.
Auch die kleine Tanja Savicheva wurde über den Ladoger See evakuiert, nachdem ihre ganze Familie ums Leben kam. Sie war 12 Jahre alt. Doch 2 Jahre später starb auch sie an den Folgen des Hungers. Sie hinterließ ein Tagebuch, das aber nur aus wenigen Seiten bestand.
28. Dezember 1941 um 12.30 Uhr morgens. Tschenja ist gestorben. 25. Januar 1942 um 3 Uhr nachmittags. Oma ist gestorben. 17. März um 5 Uhr morgens. Ljoka ist gestorben. 13. April um 2 Uhr morgens. Onkel Wasja ist gestorben. 11. Mai um 4 Uhr nachmittags. Onkel Joscha ist gestorben. 13. Mai um 7.30 Uhr morgens. Mama ist tot. Die Savitschews sind tot. Alle sind tot. Nur Tanja ist noch übrig.
Das Tagebuch von Tanja Savicheva wurde vor dem Nürnberger Tribunal als eines der Beweismittel für die Verbrechen des Nationalsozialismus vorgelesen. Wir fragen weiter in Berlin nach, was die Leute über die Hungerblockade von Leningrad wissen.
Die Hitler, das war doch ganz schlimm in Leningrad. Da waren doch die meisten Toten, die deutschen Toten. Stimmt das?
Leningrad, Sie verwechseln wohl mit Stalingrad, ja?
Mit Stalingrad, denn Leningrad, ja. Ja, 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 ja.
War das nicht die deutsche Belagerung der Stadt? Genau. Ja. Die wollten dann praktisch die Bevölkerung aushungern, ja. Die Deutschen. So war das doch.
Mhm. Ja, die wollten die Einwohner einsperren und verhungern lassen, ja.
Schon mal gehört, aber nicht genau jetzt, nein.
Deutsche wissen da wenig darüber. Ich denke, das wird mehr dann in Russland populärer sein als hier. Weil in Deutschland wird halt meistens nur über Deutschland halt berichtet, im Fernsehen und Rundfunk und so weiter. Also das ist schon, ja.
Finden Sie, dass, wenn schon Holocaust ein Thema ist, sollte vielleicht auch solche Verbrechen wie Blockade Leningrads auch ein Thema sein, größeres?
Ja, ich finde es gut, wenn dann alles wenigstens beleuchtet wird, nicht nur eine Seite, sondern wenn dann schon alles. Also.
Ja, war jetzt gerade in der Zeitung, weil es ja 80 Jahre her war. Ja. Die Deutschen, die Stadt, zwei, drei Jahre belagert haben und dass dann keine Lebensmittel in die Stadt reinkamen. So eine Hungerblockade, ja.
Das heißt, also diese Zeitungen haben schon Sie gut informiert dazu?
Es war in der Zeitung ein Artikel drüber drin und ich habe es auch in der Schule mit den Schülern besprochen.
Sie sind die Lehrerin?
Ja. Geschichtslehrerin, ja.
Trotz einiger Zeitungsartikel bleibt das Wissen über den Schrecken der Leningrader Blockade marginal im Kriegsgedenken. Es fehlt auch ein zentraler Gedenkort, der ausnahmslos allen Opfern des Vernichtungskrieges im Osten Europas gewidmet wäre.
Das war der RT Deutsch Podcast.